dadurch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen, zur Apostelgeschichte, Kapitel 6. Apostelgeschichte, Kapitel 6. Wir lesen ab Vers 1. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische zu bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel. Und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurden den Glauben gehorsam. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Wir rufen dich an, du Sohn Gottes, auf dem Thron in der Herrlichkeit zu Rechten des Vaters. Wir flehen zu dir. Herr, lehre uns, deinen Willen zu erkennen und deinen Willen zu tun, dass deine Gemeinde gebaut wird mit Gold und Silber und kostbaren Stein und nicht mit vergänglichem Holz und Heu und Stroh. Herr, erfülle deine Gemeinde mit Weisheit, mit deinem Geist, damit wir eine Gemeinde sind, die dir gehorcht und tut, was dir gefällt in allem. Und dazu schenke uns auch jetzt deine Gnade und deinen Geist. Und das bitten wir, Herr, zu deiner Ehre allein und in deinem Namen. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Wie im Vorfeld angekündigt, möchte ich heute gerne eine Lehrstunde halten über das biblische Amt des Diakons. Also heute keine Predigt, sondern eine Lehrstunde. Denn so Gott will, wollen wir bald einen oder mehrere Diakone einsetzen. Und das wollen wir biblisch tun. Das heißt nicht nach unseren eigenen Vorstellungen und Wünschen, sondern nach Gottes Vorgaben in seinem heiligen, irrtumslosen Wort. Und wir wollen heute Morgen anhand der Heiligen Schrift 4 Fragen klären. Nämlich erstens, was sind Diakone, beziehungsweise was ist ihre Aufgabe? Zweitens, wer ist geeignet, als Diakon eingesetzt zu werden, also was sind die Qualifikationen? Drittens, was ist der Lohn für die Diakone, wenn sie diesen Dienst treu tun? Und viertens, wie sollen Diakone eingesetzt werden? Diese 4 Fragen wollen wir heute Morgen klären. Also erstens, was sind Diakone? Anders gefragt, warum gibt es sie und was sollen sie eigentlich tun? In der Apostelgeschichte 6 haben wir gerade gelesen, wie das Amt der Diakone von den Aposteln und damit von dem Herrn Jesus Christus selbst eingeführt wurde. Aber warum? Was ist der Hintergrund? Nun, wir haben gelesen, dass es ein Problem gab in der Gemeinde zu Jerusalem. Und hier sehen wir schon, ja, Gemeinden sind nicht perfekt. Und das hier, ihr Lieben, ist die Gemeinde schlechthin. Es ist die Gemeinde, die geleitet wurde von den Aposteln selbst. Die Gemeinde, von der es heißt, dass sie ein Herz und eine Seele war. Und manchmal haben wir eine viel zu verklärte, viel zu idealisierte Vorstellung von dieser Gemeinde. Wir sehen hier, sie hatte Probleme. Wie jede andere Gemeinde auch. Die Gemeinde wuchs enorm und Tausende wurden hinzugefügt. Und ein rasanter Wachstum bringt auch Wachstumsschmerzen mit sich. Spannungen, die plötzlich auftreten. Und eigentlich bestand die Gemeinde zunächst aus diesen 120 Menschen, die in Jerusalem lebten, die hebräische Juden waren. Das heißt, sie waren Juden, die in Israel lebten und in erster Linie Hebräisch sprachen. Gott fügte dann aber nach Pfingsten viele Juden hinzu, die hellenistische Juden waren. Das heißt, Juden, die vorrangig Griechisch und nicht Hebräisch sprachen. Und die außerhalb von Israel zur Gemeinde hinzukamen. Juden, die woanders wohnten und nicht mehr so die hebräische Kultur, so ganz und gar wie die Hebräer pflegten in Jerusalem. Und zwischen diesen beiden Gruppen kam es nun zu Ärger. Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Es gab ein Problem bei der Essensversorgung, genauer bei der Armenversorgung. Die Gemeinde wollte sich um die Bedürftigen kümmern, hier um die Witwen, und sie wollten sie täglich mit Speise versorgen. Da gab es nur ein Problem. Die hellenistischen Witwen wurden dabei übersehen. Wir wissen nicht warum. Aber es kommt zu einem Murren. Und ich wünschte, ich hätte jetzt die Zeit, auf dieses Problem des Murrens einzugehen, denn das ist eine überaus hässliche Sünde. Die eigene Unzufriedenheit gegenüber von Dingen, die in der Gemeinde laufen, so auf so fleischliche, ungute, ungeistliche Weise kundzutun, indem man murrt. Eine große, hässliche Sünde. Murren hilft nun absolut niemandem. Und in der Heiligen Schrift sehen wir, was Gott vom Murren hält. Aber, darauf gehen wir nicht so sehr ein, denn die Gemeinde und ja die Apostel, die wollten gar nicht diese Witwen übersehen. Das war von den Aposteln auf jeden Fall nicht beabsichtigt, denn sie wollen sich jetzt sofort darum kümmern, dass dieses Problem behoben wird. Ihre Aufgabe war es ja eigentlich, im Wort Gottes zu dienen, zu lehren, zu predigen, zu beten. Und diesen Auftrag, den durften sie nicht vernachlässigen. Vers 2. Die 12, das heißt die Apostel, riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Vers 3. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Hier nun wird also das Amt des Diakons eingeführt. Männer, die über diese Aufgabe eingesetzt werden, die für die täglichen Abläufe in der Gemeinde Verantwortung übertragen bekommen. Die darüber wachen sollen, dass die Bedürftigen die nötige Fürsorge erhalten, und zwar in gerechter Weise und niemand übersehen wird und es keinen Murren gibt, es keine Spaltung gibt zwischen Hebräern und den Hellenisten und die Apostel sich nicht um diese Organisation, um die Bedienung an den Tischen kümmern müssen. Denn Vers 4, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Die Apostel meinen nicht, dass es unter ihrem Niveau wäre, an den Tischen zu dienen. Sie wissen aber, was ihre Hauptaufgabe ist, und die wollen sie zuverlässig erfüllen. Die Diakone aber, sie sollen sich kümmern um die leibliche Not in der Gemeinde. Die Apostel kümmern sich um die geistliche Not, sie beten, sie dienen am Wort. Die Diakone aber sollen sich kümmern um die leibliche Not in der Gemeinde. Mit dem Vorschlag, Männer über diese Aufgabe einzusetzen, war die Gemeinde einverstanden. Sie freuten sich darüber, es gefiel ihnen, Vers 5, und die Rede gefiel der ganzen Menge. Also schaut sich die Gemeinde um Männer zu finden, die geeignet sind, um diese Gemeinde zu erfüllen. Das also sind Diakone. Das Wort Diakon bedeutet Diener. Diakone sind Männer aus der Gemeinde, die offiziell dazu eingesetzt sind, Diener der Gemeinde zu sein und die konkrete Aufgabe haben, sich als Diener der Barmherzigkeit um die leiblichen Nöte in der Gemeinde zu kümmern, damit es der Gemeinde wohlergehe, es keine Not und keinen Streit gebe. All das mit dem Ziel, dass die geistlichen Führer der Gemeinde die Möglichkeit haben, sich ganz auf den Dienst am Wort und auf das Gebet zu konzentrieren. Es gibt diese beiden Ämter in der Gemeinde Jesu Christi. die Ältesten und die Diakone. Als Paulus die Gemeinde zu Philippi anschrieb, da heißt es in Philipper Kapitel 1, Vers 1, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Man könnte auch übersetzen, Diakon. Und diese beiden Ämter ergänzen sich. Die Diener am Wort sind für die geistliche Führung und Fürsorge da. Die Diener am Werk, die Diakone, für die praktische Fürsorge. Und beides ist unbedingt notwendig in einer gesunden Gemeinde, dass es uns wohlergehe am Leib und an Seele. Diakone sind also Wächter über all die praktischen Nöte in der Gemeinde. Das heißt, sie müssen sich fragen, wo braucht jemand Beistand und Fürsorge? Wo ist jemand krank und schwach, arm und bedürftig? Wir haben als Gemeinde die heilige Pflicht, nicht nur den Menschen das Wort zu bringen, sondern auch ihnen die praktischen Werke der Barmherzigkeit zu bringen. Und beides ist enorm wichtig und wir können auf keines von beiden verzichten, wenn diese Gemeinde gesund sein soll. Ein Diakon ist demnach nicht einfach ein Hausmeister, ein Gärtner oder ein Kassierer der Gemeinde. Nein, er ist ein Diener der Barmherzigkeit. Pastoren geben der Gemeinde geistliche Fürsorge durch das Wort. Die Diakone geben der Gemeinde praktische Fürsorge durch das Werk. Das heißt aber nicht, dass die Pastoren praktisch nicht dienen dürften. Nein, das können und sollen sie auch tun, aber nicht so, dass sie ihre eigentliche Aufgabe vernachlässigen. Das heißt auch nicht, dass Diakone gar nicht im Wort dienen dürften. Nun, das können sie tun, wenn sie die Gabe haben, aber nicht so, dass sie ihre eigentliche Aufgabe dabei vernachlässigen würden. Wir sehen nun hier, dass die Einsetzung der Diakone zum Wachstum, zum Segen der Gemeinde dient. Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Segen entsteht. Denn zum einen konnten die Apostel sich nun wieder voll und ganz auf die Verkündigung von Gottes Wort und auf das Gebet konzentrieren. Und zum anderen könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass das ein Zeugnis war für alle, die in Jerusalem lebten, dass sich in der Gemeinde so gut in Frieden und in Einheit um die Bedürftigen gekümmert wird. Diakone sind Diener der Barmherzigkeit. Nun aber zweitens. Wer sollte als Diakon eingesetzt werden? Was sind die Qualifikationen? Wer ist dafür geeignet? Nun, wir lesen ja schon in Apostelgeschichte 6 einige Qualifikationen. Vers 3 nennt uns 5 Qualifikationen. Erstens, es sollte ein Mann sein. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch. Es sollte ein Mann sein. Zweitens, es sollte ein Gemeindeglied sein. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch. Männer, die Teil der Gemeinde sind. Und nun, sie sollen ein gutes Zeugnis haben. Das heißt, sie sollen ein vorbildliches Leben führen, in aller Gottesfurcht leben. Die Menschen sollen gut von ihnen denken und sprechen. Sie sollen auch voll des Geistes sein. Das heißt, sie sollen Gott hingegeben leben, die Frucht des Heiligen Geistes und die Kraft des Geistes muss in ihrem Leben erkennbar werden. Sie sollen keine fleischlichen Männer sein, sondern Männer, die beherrscht sind vom Heiligen Geist. Sie sollen außerdem voller Weisheit sein. Sie müssen fähig sein, diese praktischen Aufgaben zu meistern, die ihnen aufgetragen werden. Dazu gehört biblische Lebensklugheit. Das heißt, sie sollen fähig sein, solide, wohldurchdachte, gute Entscheidungen zu fällen und keine Dummheiten zu begehen, die der Gemeinde Jesu schaden könnten. Denn ihr müsst wissen, das Problem in der Gemeinde war nicht, dass es niemanden gab, der da dienen wollte. Das Problem war, dass unweise gedient wurde. Nicht in wirklich weiser Weise. Der Diakon trägt die Verantwortung. Er soll nicht alle Dienste einfach selber tun. Er soll aber die Weisheit haben, dass alles gut organisiert wird, alles gerecht verläuft, dass niemand übersehen wird, dass sich niemand zu Recht ärgern kann und Anstoß nehmen kann. Was heißt es nun konkret, dass diese Männer ein gutes Zeugnis haben sollen, dass sie voll des Geistes sein sollen, dass sie voller Weisheit sein sollen? Nun, das wird uns näher erklärt, in 1. Timotheus Kapitel 3. Und darum schlagt jetzt gerne mit mir auf zu 1. Timotheus Kapitel 3. ab Vers 8. Hier heißt es, ebenso die Diener, man könnte auch übersetzen die Diakone, sie seien Erber, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen die Kinder und den eigenen Häusern gut vorstehen. Lass uns jetzt Schritt für Schritt durch diese Qualifikation gehen. Vers 8 beginnt mit dem Wort ebenso, oder man könnte auch übersetzen dergleichen. Das heißt, auch die Diakone werden, an die Diakone werden solche Ansprüche gestellt, wie an die Ältesten, die zuvor erwähnt werden. Die Qualifikation der Ältesten sind sehr ähnlich wie die des Diakons, bis auf die Tatsache, dass die Diakone nicht lehrfähig sein müssen. Aber sie werden hier Seite an Seite mit den Ältesten genannt. Es reicht also nicht zu fragen, ob sie bloß handwerkliche Fähigkeiten besitzen. Sie müssen genauso ebenso wie die Pastoren Männer sein, Männer Gottes sein, mit Integrität. In Vers 8 heißt es, ebenso die Diener. Das heißt, wir reden hier von einer Mehrzahl. Das heißt, möglichst wollen wir mehrere Diakone in der Gemeinde haben, so wie es möglichst mehrere Pastoren geben sollte, damit nicht die ganze Last auf einer Schulter liegt, sondern wo viele Ratgeber sind, da gelingt eine Sache. Man kann sich gegenseitig stärken, ergänzen und wenn nötig korrigieren. Ebenso heißt es hier die Diener. Noch einmal, das Wort Diener. Es spricht hier von Menschen, die bereit sind, anderen zu dienen, die nicht bloß kommen, um zu herrschen, sondern sich praktisch einsetzen wollen für das Wohl anderer, für das Wohl der Gemeinde, die nicht bloß an sich selbst denken, die nicht bei jeder Aufgabe und jeder Schwierigkeit plötzlich seufzen und murren und meinen, das wollen sie gar nicht tun, sondern Menschen, die demütig sind und dienen wollen, die an andere denken, die sich demütigen, um sich um andere zu kümmern. Und nun, lasst uns kommen zu diesen Qualifikationen, die hier genannt werden. Das Erste, was hier genannt wird, ist ehrbar. Ein Diakon muss ein Mann sein, der Hochachtung verdient. Ein Mann, der ehrenswert ist. Aufgrund seines Lebens, seines Charakters, seines Verhaltens, seiner Taten, wird er respektiert in der Gemeinde. Er verdient es, dass man ihn achtet und wertschätzt, weil er rechtschaffend ist. Es gibt nichts in seinem Leben, wofür man ihn zu Recht verachten könnte. Die Menschen müssen gut von ihm reden. Er muss ein gutes Zeugnis haben. Er muss geachtet sein, weil sein ganzer Lebenswandel integer, vorbildlich, anständig ist. Und zwar nicht nach weltlichen Maßstäben. Das heißt, wir schauen nicht weltlich danach, was hat er irgendwie erreicht, was die Welt bewundern würde, sondern er muss ein gottesfürchtiger Mann sein, der ehrwürdig lebt. Die nächsten Eigenschaften, die nun genannt werden, die erklären uns näher, was es bedeutet, ehrbar zu leben. Und man könnte die folgenden Qualifikationen, wenn man wollte, in drei Kategorien einteilen. Nämlich erstens könnten wir sagen, er muss ein Mann der Selbstbeherrschung sein, der sich selbst völlig unter Kontrolle hat. Dann muss er ein Mann des Glaubens sein, der wirklich das Rechte glaubt und danach lebt. Und er muss drittens ein Mann der Ordnung sein, der seine Frau, sein ganzes Haus, seine Kinder, alles in Ordnung hält und in guter Weise anleitet und übersieht. Er muss also ein Mann der Selbstbeherrschung sein. Zunächst einmal muss er sich selbst beherrschen in der Weise, wie er redet. Er darf was nicht sein? Doppelzüngig. Ein Diakon darf kein Mann sein, der mehreren Personen gegenüber unterschiedliche Dinge äußert. Das heißt, dem einen sagt er das eine und dem anderen das andere. Nein, ein Diakon, bei ihm muss gelten, ein Mann, ein Wort. Aufrichtig und ehrlich und zuverlässig muss sein Reden sein. Er darf nicht heucheln oder schmeicheln, nicht trügerisch sein in seinem Reden. Das heißt, wir müssen fragen, hält dieser Mann sein Wort? Steht er dazu? Oder manipuliert er durch seine Worte? Stellt er den Sachverhalt hier und dort anders dar, um irgendwie seinen eigenen Vorteil davon zu haben? Weißt du, das Amt des Diakons führt dazu, dass ein Diakon sich Menschen anhören muss. Und vor allem Menschen vielleicht sogar, die klagen, die unzufrieden sind mit Dingen, wie sie in der Gemeinde laufen. Und ein Diakon soll nicht, wenn er zu einem murrenden Menschen kommt, zu ihm plötzlich sagen, ja, du hast ja völlig recht. Also das geht überhaupt nicht. Ich werde mal die Beschwerde an die Pastoren weitergeben, aber die kümmern sich ja sowieso nicht so richtig, wie du recht hast. Ne? Das stimmt. Und das sagt er zu dem Murrenden und bestätigt ihn in seinem Denken, in seinem Murren, in seinem Klagen, in seiner negativen Sicht. Und dann kommt dieselbe Person zu uns Pastoren und sagt, ja, ich war bei Bruder XY. Und er ist ganz erfüllt mit einem Kritikgeist. Der ist wirklich nur am Nörgeln und man sollte ihm mal beibringen, wirklich Respekt vor den Pastoren zu haben. Doppelzüngig. Ein Diakon darf nicht zwei Zungen haben. Vielleicht bedeutet es auch, dass er in der Gemeinde immer heilig und so gesalbt redet und sich immer so gut ausdrückt und so geistlich wirkt. Aber daheim hat er plötzlich eine ganz andere Zunge. Im Privaten benutzt er ständig schlechte Worte und ist am Lästern. Und ein Diakon muss ein Mann sein, der seine Zunge kontrolliert. Er hat nicht zwei Zungen, er hat eine Zunge. Sein Ja ist ein Ja, sein Nein ist ein Nein. Er ist zuverlässig in seinem Wort, man kann darauf bauen, man kann sich darauf verlassen. Er ist selbstbeherrscht in seinem Reden. Er ist aber auch selbstbeherrscht, wenn es um Genussmittel geht und genauer gesagt hier, er darf nicht vielem Wein ergeben sein. Hier steht nicht, er darf kein Wein trinken oder er dürfte kein Alkohol trinken. Nein, aber ein Diakon soll nicht vielem Wein ergeben sein. Das heißt, er darf sich nicht von dem Wein knechten lassen. Er muss stets einen klaren, kühlen Kopf und Selbstbeherrschung bewahren. Ein Diakon kann es sich nicht erlauben, sich zu betrinken mit Wein. Er soll seine eigenen Grenzen kennen. Er soll verantwortungsvoll im Umgang mit Dingen sein, wie Alkohol, die dazu führen könnten, dass er Dinge tut, die nicht mehr weise und nicht mehr ehrbar sind. Er muss Selbstbeherrschung haben. Er muss zudem selbstbeherrscht sein, in Bezug auf das Geld. Er darf nicht schändlichem Gewinn nachgehen. Nun, jeder von euch, der arbeitet, trachtet nach Gewinn. Das ist der Sinn von Arbeit. Aber ein Diakon darf nicht schändlichem Gewinn nachgehen. Schändlich wäre es zum Beispiel, wenn er sich auf Kosten der Gemeinde unrechtmäßig bereichern will, so wie Judas es tat, der die Kasse der Jünger veruntreute. Man muss wissen von einem Diakon, dass er niemals Menschen ausnehmen würde. Ich weiß zum Beispiel von einem Mann, der eine alte Frau pflegte und ihr irgendwie aufschwatzte, dass sie in ihrem hohen Alter noch einen Laptop unbedingt bräuchte. Und er kümmert sich um alles. Und er hat den Laptop bei sich zu Hause. Seht ihr, er ist trügerisch. Er trachtet nach schändlichem Gewinn. Er möchte etwas haben und er bringt Leute dazu, dass sie es ihm geben. Ein Diakon muss mit den Mitteln der Gemeinde arbeiten. Er muss Leuten in Not beistehen und es muss ein Mann sein, von dem man weiß, er trachtet nicht nach schändlichem Gewinn. Er ist nicht ein Mann der Habgier, der raffgierig irgendwas unterschlagen würde oder gar stehlen würde. Ein Diakon muss frei von Geldliebe sein. Das heißt, wir müssen uns fragen, wie sieht es im persönlichen Leben dieses Mannes aus? Ist er vielleicht verwickelt in irgendwelche krummen Geschäfte auf der Arbeit? Geht er wirklich einem ehrbaren Beruf nach oder geht er bei seiner Arbeit irgendwelche Kompromisse ein, um dann finanziell besser dastehen zu können? Ist er integer in seinem Umgang mit Geld? Ist er treu? Kann er sich selbst beherrschen? Ist er frei von Geldliebe? Denn ein Diakon hat nicht bloß die Aufgabe, alles zu horten und an sich zu reißen, sondern zu helfen und zu geben, ein Diener der Barmherzigkeit zu sein. Und hier muss er treu sein und nicht geldliebend. Er muss außerdem ein Mann des Glaubens sein. Er muss das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Seht noch einmal, es geht hier nicht einfach um einen Hausmeister, der sich einfach bloß um ungeistliche Dinge kümmern würde. Nein, er muss selbst, wie wir es in der Apostelgeschichte gelesen haben, ein Mann voll Heiligen Geistes sein. Er muss das Geheimnis des Glaubens bewahren. Was ist das Geheimnis des Glaubens, das seit jeher verborgen war, aber offenbart wurde durch die Predigt des Evangeliums und durch das Erscheinen Jesu? Es ist das Evangelium. Dieser Mann muss von ganzem Herzen das Evangelium begriffen haben. Er muss gläubig sein. Er muss dieses Geheimnis des Glaubens bewahren in seinem Herzen, und zwar nicht nur glauben und irgendwie theoretisch daran festhalten, sondern er muss mit reinem Gewissen es bewahren. Das heißt, er muss danach leben. Hier geht es nicht darum, dass ein Diakon irgendwie sündlos sein könnte, aber er darf in seinem Leben nicht im bewussten Widerspruch zu Gottes Wort leben. Er kann nicht bewusst in irgendwelchen Sünden leben, sondern er muss ein geheiligtes, reines Leben führen vor der Gemeinde, dass er den Glauben bewahrt und danach lebt. Er muss auch ein Vorbild im Glauben sein, dem, was er glaubt, in dem, wie er lebt. Und das alles, wird uns nun gesagt in Vers 10, muss natürlich zunächst erprobt werden, geprüft werden. Vers 10, auch sie aber sollen zuerst erprobt werden. Danach sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Wie auch die Pastoren, auch sie, müssen Diakone geprüft werden. Das heißt, man soll sie nicht leichtfertig, nicht ungeprüft einfach einsetzen. Man muss den Mann unter die Lupe nehmen, ihn prüfen, ob er treu ist in diesen Dingen. Geprüft wird hier nicht nach Sympathie, nach Eigeninteresse, sondern beurteilt wird biblisch. Und es geht hier nicht um eine Probezeit, wo man erstmal ein Jahr lang sowas wie ein Diakon auf Probe ist. Nein, die Männer sollen zuerst erprobt, erst geprüft werden und dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Siehst du die Reihenfolge? Bevor sie dienen können, müssen sie untersucht und beurteilt werden. Und wenn man nichts findet, was sie disqualifiziert, dieses Amt zu übernehmen, dann erst sollen sie als Diakone eingesetzt werden. Nun, worauf sollte man noch achten, wenn man Diakone prüft? Nun, das ist das Nächste. Sie sollten Männer der Ordnung sein, die ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Häuser in guter Weise führen. Das heißt, auch ihre Ehefrauen sollen geeignet sein, ihnen zu helfen in ihrem Dienst. Vers 11. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Warum lehren wir Pastoren, dass dieser Vers nicht von weiblichen Diakoninnen spricht, die ebenso eingesetzt werden könnten? Nun, aus verschiedenen Gründen. Ich nenne euch nur mal zwei von den vielen verschiedenen, die wir haben. In der Apostelgeschichte lesen wir ja, dass nach Männern gesucht werden sollte. Das ist unser erster Grund. Unser zweiter Grund ist, Vers 11, dieser Vers über die Frauen, steht inmitten einer Auflistung in Bezug auf die Qualifikation männlicher Diakone. Das heißt, in Vers 12 geht es weiter mit der Beschreibung männlicher Diakone. Vers 11 ist also eingekeilt in der Auflistung von den Qualifikationen der männlichen Diakone. Es ist ein Einschub. Und so glauben wir, dass es hier nicht um Diakoninnen oder Diakonissinnen geht, sondern es geht um die Ehefrauen der Diakone. Aber lasst mich das gleichzeitig sagen. Ja, wir glauben, dass es Dienerinnen in der Gemeinde gibt, die insbesondere für ihr Dienen anerkannt werden und hochgeschätzt werden sollten. Frauen, die besonders viel Fürsorge zeigen. In Bezug auf diese Frauen haben wir tatsächlich auch den Freimut, sie Dienerinnen unserer Gemeinde zu nennen und sie als solche zu loben und zu ehren. Aber das ist nicht das Gleiche wie ein Diakonenamt. Denn hier haben Männer leitende Verantwortung in Bezug auf das leibliche Wohl der Gemeinde. Und in 1. Timotheus Kapitel 2, also Kapitel zuvor, heißt es, dass die Frau nicht über dem Manne herrschen soll. Ihr ist keine Autorität gegeben. Der Diakon aber, von ihm wird verlangt, dass er bei gewissen Dingen den Ton angibt, um das Wohl der Gemeinde zu ordnen. Er muss ein Leiter, ein Führer sein, Wir glauben aber, wie gesagt, dass Frauen Dienerinnen der Gemeinde sein können, ohne ein Leitungsamt zu haben, und zwar insbesondere die Frauen der Diakone. Sie sollten ihre Männer in ihrer Aufgabe, in ihrem Dienst unterstützen, so gut sie nur irgendwie können. Die Frau eines Pastors kann ihm nicht helfen, die Gemeinde im Wort zu leiten und der Gemeinde im Wort zu dienen und zu lehren. Aber die Frau eines Diakons kann ihrem Mann sehr, sehr viel helfen, seinen Dienst praktisch in der Gemeinde zu erfüllen. Sie kann vieles tun, was der Diakon an sich nicht tun kann. Zum Beispiel eine alleinstehende Schwester zu Hause besuchen und sie zu pflegen und ihr beizustehen. Darum glauben wir, werden auch die Frauen der Diakone ebenso genannt, denn sie spielen eine enorm wichtige Rolle. Und so schauen wir uns jetzt die Qualifikation der Ehefrauen der Diakone an. So eine Frau, die ihrem Mann in besonderer Weise intensiv hilft und beisteht, seinen Dienst zu tun, so eine Frau soll ehrbar sein. Das heißt, sie soll eine Frau sein, vor der man Respekt hat. Auch sie muss aufgrund ihres Charakters, ihres Lebens Hochachtung verdienen. Sie muss würdig und anständig leben, geachtet sein in der Gemeinde, ein gutes Zeugnis haben, einen guten Ruf, weil sie in allem gottesfürchtig wandelt. Und sie soll nicht verleumderisch sein, wörtlich nicht diabolisch, also niemand, der anderen irgendwelchen unberechtigten und bösen, gemeinen Anklagen an den Kopf wirft. Nicht jemand, der Gerüchte streut, der über andere lästert, der über die Gemeinde und über die Geschwister in der Gemeinde hässliche Dinge sagt. Sie darf niemand sein, die man bezichtigen könnte, irgendwie üble Nachrede zu verbreiten, böse und falsche Dinge weiterzutragen. Sie muss tatsächlich ihre Zunge im Zaum halten. Darum ist die Frage in Bezug auf diese Frau: Wie spricht sie? Wie spricht sie über die Gemeinde? Wie spricht sie über die Geschwister? Und sie muss nüchtern sein. Das heißt, sie muss einen stabilen Charakter haben. Ihr Leben muss gezeichnet sein von Selbstbeherrschung. Das heißt nicht, sie muss emotionslos sein. Denn das ist ja gerade die besondere Gabe von Frauen, dass sie besonders einfühlsam sind, besonders empfindsam. Aber es muss ihr gelingen, sie muss so reif sein, dass sie ausgewogen ist in ihrem Urteil und nicht maßlos übertreibt in ihrer Reaktion, in ihren Empfindungen und Handlungen. Sie darf nicht von ihren Emotionen kontrolliert sein. Sie muss eine Frau sein, die nicht ständig in Höhen und Tiefen wandelt und in Gefühlsschwankungen sich hin und her reißen lässt. Sie muss sich im Griff haben. Das heißt, sie darf sich nicht von plötzlichen Gefühlsausbrüchen beherrschen lassen, denn es ist tough, es ist schwierig, ein Diakon zu sein. Du siehst manche Dinge, manche Probleme, du hörst so manche Klagen. Und dabei musst du selbst die Beherrschung bewahren. Dich nicht verleiten lassen, irgendwie unbedacht Dinge zu sagen und zu tun und Dinge irgendwie von dir zu lassen. Du musst fähig sein, beständig nüchterne Reife zu haben, sodass du wohl überlegte Entscheidungen treffen und Worte sprechen kannst. Das ist wichtig, wenn es darum geht, Verantwortung in der Gemeinde zu haben. Man muss sich auf dich verlassen können. Außerdem soll eine Diakonfrau treu sein in allem. Eine Frau, wie gesagt, auf die man sich verlassen kann, die ihre Pflichten wirklich erfüllt, wo man nicht damit rechnet, dass sie einen im Stich lässt und dass man enttäuscht wird, sondern die vertrauenswürdig loyal ist, auf die Verlass ist. Und zwar in allen Bereichen. Das heißt, sie erfüllt treu ihre Pflichten als christliche Ehefrau und als Mutter. Sie soll auch verlässlich sein in der Ausübung ihrer Pflichten in Bezug auf die Gemeinde. Sie darf nichts haben, wo man sagt, sie ist unzuverlässig. Sie muss eine Frau sein, die es schafft, ihr eigenes Leben treu in allem zu managen, bevor sie auf die Idee kommt, für andere in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen, an der Seite ihres Mannes. Nein, die Ehefrau muss eine Hilfe für den Dienst des Diakons sein. Und das bedeutet jetzt wieder zurückzukommen zu den Diakonen. Er muss also ein Mann sein, der seinem Haus treu vorsteht und auch seine Frau gut anleitet. Denn wenn er eine Frau hat, die ständig aus der Reihe tanzt, die an die man ständig Anstoß nimmt, weil sie vielleicht schlecht über andere redet und gemeine Dinge sagt und unüberlegt irgendwelche Dinge, nicht in Selbstbeherrschung, irgendwelche Dinge unüberlegt tut und ständig emotional labil ist und dabei ihr Haushalt und ihren Mann und ihre Kinder vielleicht vernachlässigt, dann wird das diesem Mann nicht helfen in seinem Dienst. Es muss dem Diakon gelingen, seine Frau in guter Weise anzuleiten, dass sie diese Dinge erfüllt, die hier genannt werden. Ein Diakon muss also sein Haus in Ordnung halten. Was genau heißt das? Vers 12. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Ein Diakon soll Mann einer Frau sein. Mann einer einzigen Frau. Er soll ihr treu sein. Er ist kein Mann, der fremd geht, keiner der anderen Frauen hinterherläuft. Er ist nicht ein Mann, der sich hat scheiden lassen. Er ist der Mann einer Frau. Ein treuer Ehemann. Nicht viele Frauen, eine Frau. Denn daran, wie er mit seiner eigenen Ehefrau umgeht, daran wird man seine Treue erkennen. Er soll außerdem den Kindern und dem ganzen Haus, zu der Zeit hatte man zum Beispiel noch Knechte, Sklaven im Haus und so weiter, vielleicht andere Verwandte, die Mutter, um die man sich kümmert oder wie auch immer. Ein Diakon soll über seine Kinder und alle anderen Bewohner seines Haushaltes, er soll treu ihnen vorstehen. Das heißt, wie lebt dieser Mann in seinen eigenen vier Wänden? Zeigt er sich hier vorbildlich und verantwortlich? Versorgt er sie und hält alles in Ordnung? Erzieht er seine Kinder in der Zucht und der Ermahnung des Herrn? Oder herrscht bei ihm zu Hause Unordnung? Ist er wirklich ein guter Leiter seiner Familie, sodass du sagen kannst, hier herrscht Ordnung? Denn wenn er sein eigenes Haus nicht in Ordnung hält und hier gut vorsteht, wie will er dann für das Haus Gottes Verantwortung übernehmen? So viel also zu den biblischen Qualifikationen eines Diakons. Nun lasst uns drittens fragen, was ist der Lohn für einen Diakon? 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 13. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Es gibt einen Lohn für den Diakon. Aber achtet darauf, für den Diakon, der gut dient. Und ich sage dir, es ist keine gute Idee, als Diener in dem Hause Gottes faul zu sein und schlecht zu dienen. Wer schlecht dient, der wird vom Herrn selbst zur Rechenschaft gezogen werden, der wird gezüchtigt, ja geschlagen werden. Lesen wir in Lukas Kapitel 12, kannst du dir zu Hause nochmal durchlesen. Aber wir haben hier nicht so sehr einfach eine Warnung, wir haben hier vielmehr eine Ermutigung, in diesem Dienst treu zu sein, fleißig, gut zu dienen. Und dem Diakon wird hier ein doppelter Segen versprochen, wenn er treu in der Gemeinde dient. Schaut euch diesen doppelten Segen an. Zunächst einmal wird er sich selbst eine schöne Stufe erwerben. Wenn er treu dient, dann wird er sich eine schöne Stufe erwerben. Man könnte auch übersetzen, eine edle, eine ehrenhafte, eine lobenswerte Stufe. Stufe ist hier bildlich für Stellung, für Position. Das heißt, ein Diakon, der gut, der treu dient, der nützlich ist für die Gemeinde, der hat einen ehrenhaften Stand, eine edle, lobenswerte, respektvolle Stellung unter der Gemeinschaft der Heiligen und damit in dem ewigen Reich Gottes. Ein Diakon, der gut dient, hat eine ehrenvolle, lobenswerte Stellung in der Gemeinde und damit auch in dem ewigen Königreich Gottes. Wie Jesus sagt in Matthäus Kapitel 23, Vers 11, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, also wer sich zu eurem Diener macht, der wird erhöht werden. Eine schöne, edle Stufe. Ich sag dir, es ist besser, ein niedriger Diener in der Gemeinde Jesus zu sein, als ein König der Welt. Denn du wirst wertgeschätzt in dem Hause Gottes und im ewigen Königreich Gottes geehrt, gelobt, gewürdigt. Was ist der zweite Segen? nun viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Wer treu dient, wer dieses edle Werk tut, der wird, und hier hast du das Versprechen, geistlich gestärkt. Dein Glaube wird freimütiger, wird fester, wird stärker. Der gute Diakon wird gesegnet werden mit einer innigeren, stärkeren Beziehung, Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus. Die Aufgabe des Diakons ist damit nicht nur eine große Verpflichtung, sondern sie ist auch mit einem großen Segen verbunden. Wenn du Christi Leib dienst, dienst du Jesus selbst und Jesus dient durch dich. Das heißt, Jesus wird dir mehr Gnade, mehr Kraft, mehr Gaben, mehr Weisheit zur Verfügung stellen, damit du immer besser dienen kannst. Denn Christus steht denen bei, die seiner Gemeinde dienen. Er steht ihnen bei mit seinem Geist, mit Glaubenskraft. Du wirst Christus ähnlicher werden. Du wirst inniger mit ihm wandeln. Dein Glaube, deine Heilsgewissheit wird vertieft und gestärkt. Und du wirst mutiger kommen zum Thron der Gnade, um Hilfe zu empfangen. Viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Welch ein Segen. Und nun viertens, wie werden Diakone eingesetzt? Noch einmal in Apostelgeschichte Kapitel 6, müsst ihr jetzt nicht noch einmal hinblättern, ich lese da nur einen Vers. Apostelgeschichte 6, da heißt es, Vers 3, so seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Ja, als Pastoren haben wir uns schon hier und dort bei manchen von euch umgehört. Es war und ist uns aber wichtig, dass wir erst noch einmal durch diese biblischen Qualifikationen lehren, so dass ihr dann tatsächlich eine wohlüberlegte, weise, das heißt biblische Entscheidung treffen könnt. Das heißt, wir als Pastoren bitten alle Glieder der Gemeinde, schaut euch um nach Männern, die geeignet sind und denkt gründlich darüber nach, bewegt es im Gebet und macht dann uns gegenüber tatsächlich wohldurchdachte Vorschläge. In einigen Wochen möchten wir gerne einen Vorschlag von jedem einzelnen von euch Gemeindemitgliedern bekommen. Darum bitte stellt euch darauf ein. Wir haben schon einige Namen von euch gehört, aber die Meinungen von euch fielen hier und dort unterschiedlich aus. Wir wollen gerne Einheit haben in Bezug auf den Diakon oder die Diakone, die wir einsetzen. Und darum überlegt es euch gründlich und nennt uns Namen. Und wenn wir dann alle, auch wir Pastoren, glauben, dass die Qualifikationen in Bezug auf einen Mann erfüllt sind, dann wollen wir tun, was in Apostelgeschichte 6, Vers 6 steht. Diese stellten sie vor die Apostel, dann haben wir keine Apostel mehr, wir holen sie vor die Gemeinde und wir Pastoren beten und legen ihnen die Hände auf. Und möge der Herr uns dazu segnen und uns die geeigneten Männer einmütig einsetzen lassen, zum Wohl der Gemeinde, zur Ehre des Herrn. Und lasst uns dieses Thema des biblischen Diakons nun abschließen, indem wir gemeinsam miteinander auf den größten Diakon, auf den größten Diener schauen, bevor wir gleich das Abendmahl feiern. Es heißt in Markus Kapitel 10, Vers 45, Jesus sagt, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und in Lukas Kapitel 22 sagt uns der Herr Jesus, wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende, natürlich. Und jetzt hört einmal, was Jesus sagt. Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Wie der Dienende. Lasst uns an den denken, der uns gedient hat. Das große Vorbild aller Diakone, aller Christen, die dienen wollen. Lasst uns denken an den, der sich selbst für uns hingegeben hat, für unsere Not. Lasst uns daran denken, wie er uns seine Fürsorge, wie er uns seine Liebe schenkt. Lasst uns daran denken, dass wir nun an seinen Tisch kommen und dass er uns selbst im Geiste bedient, indem er uns elenden, armen Sündern, die wir bedürftig sind, dass er sich über uns erbarmt, Brot und Wein darreicht, als Zeichen dafür, dass er selbst, unser großer Diakon, dass er sich selbst uns hingibt. Lasst uns an den denken, von denen in Philipper Kapitel 2 es heißt, er machte sich selbst zu nichts, und nahm Knechtsgestalt an, indem er uns Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus, der uns so geliebt hat und uns so gedient hat. Ihm sei die Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.